Ja, von mir einen schönen Sonntagvormittag. Ich mag euch einladen, dass ihr euch eine Bibel nehmt zur Hand. Die Bibelverse vom Bibeltext heute, die habe ich alle an der Wand. Aber wir werden uns ein paar andere Bibelverse anschauen und dann könnt ihr ein bisschen mitlesen. Und wir machen heute dabei, wo der Wolfgang Binder das erste Mal aufgehört hat, bei Malachi 2, Vers 10. Und ich bete zum Anfang. Ja, Herr Jesus, ich mag dich um deinen Segen für die Zeit bitten. Du bist da, du bist hier bei uns. Und ich mag dich um das Wunder bitten, dass dein Wort uns verändert. Amen. Ich habe eine Frage an euch zum Anfang. Ich werde euch aber Fragen stellen. Ich hoffe, das ist nicht so ungewöhnlich für euch. Ich habe eine Frage für euch. Was haben alle Menschen gemeinsam? Was haben alle Menschen gemeinsam? Es sind mehrere Antworten. Sagt es ein bisschen Brainstorming.
Alle müssen atmen.
Atmen, ja. Ganz genau. Was noch? Einen Gott. Ah, du hast vorgelesen. Wer war das jetzt? Du warst das, okay. Okay, ja, genau, einen Gott, ja, super. Mhm. Ja, bitte? Einen Vater und eine Mutter, ja, genau. Hammer, ja. Mhm. Was noch?
Alle werden als Babys geboren,
ja. Alle werden von einer Frau geboren. Mhm. Sie sind Sünder, ja? Mhm.
Alle müssen sterben.
Oder zumindest fast alle, ja? genau. Mhm.
Hunger.
Alle haben Hunger, ganz genau, ja? Mhm. Super, ja? Waren schon gute Sachen, super. Danke, freut mich. Nein, ich bin voll zufrieden mit dem, was ich gehört habe. Ich bin voll zufrieden damit. Der erste Vers, der Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Er schuf uns nicht der gleiche Gott? Warum brechen wir uns gegenseitig die Treue und entweihen den Bund, den Gott mit unseren Vätern schloss? Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Es ist ja sehr, sehr leicht zum Lesen, die Übersetzung. Der Text ist eigentlich sehr kompliziert, deswegen haben wir doch die nicht mehr einfache Übersetzung. Und was man da schon sieht, haben wir nicht alle einen Vater? Er schuf uns nicht der gleiche Gott? Menschen, die an Jesus Christus glauben, wir haben nur viel mehr gemeinsam. Wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. Wir sind alle Kinder von demselben himmlischen Vater. Wir haben einen Gott und einen Vater. Und wir gehören zusammen. Wir sind ein Team. Wir sind ein Leib. Und trotzdem schreibt der Malachi da, wie kann das sein, dass wir untereinander nicht treu sind? Also falls du noch suchst, ist Malachi Kapitel 2, Vers 10. Und Treue ist heutzutage ein fremdes Wort. Ich habe das Wort Treue bei der Vorbereitung viel nachgedacht und ich bin draufgekommen, ich habe schon fast keinen Bezug mehr zu dem Wort Treue. Wenn ich an das Wort Treue denke, das Erste, was mir einfällt, ist mein Onkel. Und vor vielen Jahren, da war ich bei ihm im Wohnzimmer und sein Lieblingsverein ist abgestiegen, LASK Linz. Und ich habe mir ein bisschen belächelt, na, was ist jetzt mit deinem LASK? Ist abgestiegen. Und ja, ich bin treu. Das denke ich als Erster, wenn ich an Treue denke. Treue zum Fußballverein, ja. Aber ich will euch nur mal herausfordern, was denkt ihr, was ist Treue? Was ist Treue? Erklärt mir den Begriff Treue, ohne den Begriff Treue zu benutzen. Was ist Treue?
Zuverlässigkeit,
ganz genau.
Mhm.
Nicht zu verlassen, super, ja.
Mhm.
Beständig, ganz genau. Mhm, bitte?
Jemanden ganz ergeben sein.
Mhm, ja?
Eine Zusage machen und daran festhalten.
Ja. Da habe ich noch was gehört? Nicht? Okay. Gut, das war, ich bin voll zufrieden. Perfekt. Das war alles, was ich auch gefunden habe. Wir sind einer Meinung. Das taugt mir. Toll. Genau. Und was im Text nur steht, die Adressanten, das waren die Israeliten. Die Israeliten haben den Text empfangen. Was in dem Text nur steht, ist, sie waren nicht nur untreu, sie brechen nicht nur die Treue, sondern da steht auch nur, dass sie den Bund brechen. Dass sie den Bund brechen, den Gott mit unseren Vätern schloss. Und das ist eine schwierige Frage. Wer von euch weiß, welcher Bund das ist? Kriegt nachher ein Plus von mir.
Bund mit
Abraham könnte sein, ja, ja. Bitte, der Bundesschluss am? Genau, der Bundesschluss am Sinai, genau. Ich bin der Überzeugung, dass da der Bundesschluss am Sinai gemeint ist, wo die Israeliten, nachdem sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden sind, da sind sie zum Sinai gekommen und dort hat Mose direkt von Gott die Bundesgesetze bekommen. Und in den Bundesgesetzen war einfach geregelt, wie die Beziehung untereinander zwischen den Menschen und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen funktioniert. Und unter anderem ein ganz schöner Vers, was da genau in diese Lage spricht, 3. Mose 19, Vers 18. Das ist ein sehr schöner Vers. Räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also da sieht man schon, wie da in diesem Bundesgesetz schon die Nächstenliebe, die ja, Treue, keine Rache, wie das schon alles geregelt wurde. Ja. Und da wirft der Malachi den Israeliten vor, dass sie diesen Bund brechen, indem sie einander untreu sind. Und man sieht da schon, also sie brechen den Bund untereinander, also sie brechen die Treue untereinander und dabei brechen sie automatisch auch den Bund mit Gott. Also man sieht da schön, wie die Beziehung untereinander immer reflektiert, wie wir, also unser Umgang untereinander hat Auswirkungen auf die Beziehung, die was wir zu Gott haben. Wenn du am Sonntag zum Beispiel heute reinkommst und du siehst mich und denkst, wow, der Martin, na, wenn ich den sehe, da kommt man schon hoch, richtig. Gell? Und dann denkst du nur, neben den will ich sicher nicht sitzen. Und dann sitzt du hin im Gottesdienst und der Timo fängt zum Spüner und du singst voller Impros das erste Lied und lobst den Herrn. Dann denkst du vielleicht, irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Irgendwas stimmt da nicht. Wir können nicht schlecht, auf eine schlechte Weise miteinander umgehen und meinen, dass unsere Beziehung mit Gott vollkommen in Ordnung ist, wenn das so ist. Aber schauen wir ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was die Israeliten eigentlich so Schreckliches getan haben. Juda hat Gott die Treue gebrochen. In Jerusalem und ganz Israel ist Abscheuliches geschehen. Männer von Juda haben das von Jahwe geliebte Heiligtum entweiht, indem sie Frauen heirateten, die zu fremden Göttern gehören. Juda hat die Treue gebrochen. Juda hat Gott die Treue gebrochen. In Jerusalem und ganz Israel ist Abscheuliches geschehen. Abscheuliches. Was mag nur Schreckliches geschehen sein? Und das Problem, das hier auftaucht, sind Mischehen. Die Israeliten haben ausländische Frauen geheiratet. Ausländische Frauen. Und ist es schlimm, ausländische Menschen, ausländische Männer und Frauen zu heiraten? Grundsätzlich nicht. Sehr gut, genau. Es ist nicht schlimm, ausländische Männer und Frauen zu heiraten. Das sagt der Text nicht. Du darfst gerne Menschen aus anderen Ländern heiraten. Sogar die Israeliten haben ausländische Frauen geheiratet. Und Gott hat keine Einwände gehabt. Fällt euch da eine Geschichte dazu ein? Genau, von der Ruth, ja, super, super, genau. Da war es wirklich so, dass eine moabitische Frau in Israel eingegliedert wurde und das Gott super gefunden hat, weil die Ruth eine gläubige Frau war. Eine gläubige Frau. Im Bibeltext geht es genau darum, wie es eben da steht. Es geht um Frauen von fremden Göttern. In dem Fall steht Frauen da, aber wir können das natürlich auch auf Männer ausweiten. Genau. Und was uns Malachi da sagt? Halt dich fern. Tu das nicht. Der Mensch, der dich am meisten prägt, das ist dein Ehepartner. Es wird dein Ehepartner sein. Und er sagt, tu es nicht. Er sagt sehr eindringlich, tu es nicht. Er sagt sogar, es ist etwas Abscheuliches. Und das sind heftige Aussagen. Und in der Bibel liest man ja sehr viel von Menschen. Und wenn man da als erster eingefallen ist, ist natürlich der Salomo. Der Salomo, der wird in der Bibel beschrieben als der weiseste Mann der Welt. Da kämen viele andere Könige und Königinnen von weit her, um Salomo seine Weisheit zu erleben und von ihm zu lernen. Und in 1. Könige, Kapitel 11, könnt ihr gerne aufschlagen, ganz am Anfang, da steht, dass der Salomo um die 1000 Frauen gehabt hat. Also ziemlich viele. Und ich stelle mir das so vor, diese 1000 Frauen, jahrelang, jahrzehntelang, kämpft der Salomo dagegen an, da in Götzendienst zu fallen. Dass er sagt, hey, jede dieser Frauen hat ihre Götter mitgenommen. Jahrzehntelang kämpft er an, da die Götter dieser Frauen in sein Herz zu lassen. Und dann steht in dem Kapitel 1. Könige 11, dass er dann alt wird. Und dann fängt er an, den Götzen zu opfern. Und ich stelle mir das so arg vor. Und der Salomo zum ersten Mal hingeht, und opfert einem Götzen, wie er sich dabei gefühlt hat. Das erste Mal. Aber dann hat er es wieder da. Und dann hat er es wieder da. Und das traurige Urteil in 1. Könige Kapitel 11 ist, dass er nicht mit vollem Herzen, wie sein Vater David, dem Herrn nachfolgte. Weil er sie, die Frauen, mit anderen Göttern zugelegt hat. Auch im Neuen Testament kommt eine sehr harte Warnung an uns heran. Das ist nicht nur im Alten Testament. Ganz genau aufschlagen, 2. Korinther 6, Vers 14. Das ist ein sehr bekannter Bibelvers. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Es wirkt ein bisschen hochmütig, wenn man das so liest, gell? Aber wir stehen in der Bibel und das ist so, ja. Es gibt keine intensivere Gemeinschaft als eine Ehe. Und der Paulus, der was einen Korintherbrief schreibt, warnt uns davor. Wir haben nichts gemeinsam. Tu das nicht. Tu das nicht. Es ist nicht gut. Und wenn jetzt schon jemand verheiratet ist und sich dann bekehrt, da steht in 1. Korinther 7, die Verse 11 und 12, dass sie sich beratschlagen sollen, wie es weitergeht. 1. Korinther, Vers 7, Kapitel 7, 11 und 12. Den anderen aber sage ich, hier habe ich kein Wort des Herrn. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat, die weiter bei ihm bleiben will, so soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt für eine ungläubige Frau, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er weiter bei ihr bleiben will, so soll sie sich nicht von ihm trennen. Gott ist die Beziehung zu ihm, die neu begonnene Beziehung zu ihm, so wichtig, dass er sagt, überleg, ob du deine Ehe weiterleben kannst. Die Beziehung zu ihm ist viel höher wie die Ehe. Das ist heftig. Da geht es aber wirklich darum, dass zwei Menschen, einer hat sich bekehrt, einer nicht, dass die reden, hey, du, ich habe mich jetzt bekehrt und wir sind verheiratet. Wir müssen überlegen, wie wir weitermachen. Mein gesamtes Lebenskonzept, das hat sich geändert. Christian ist nicht nur am Sonntag in die Kirchen gehen, das hat sich komplett geändert. Kannst du nicht mit mir verheiratet sein? Ich habe einen neuen, höchsten Herrn in meinem Leben. Und sein Wille ist mir das Allerwichtigste. Es werden viele Punkte auf uns zukommen, wo es Probleme geben wird. Es können kleine Sachen sein. Ich werde in Zukunft beim Steuerausgleich nicht mehr betrügen. Ich werde generell nicht mehr betrügen. Ich werde meine Tests nicht mehr schummeln, etc. Es können aber auch richtig große Sachen sein. Ich will, dass meine Kinder christlich erzogen werden. Also das sind wirklich harte Sachen, was da auf uns zukommen. Und Paulus gibt da einen ganz praktischen Rat. Er sagt, entlasse sie, also er redet von der Sicht des Mannes aus, entlasse sie nicht schnell, aber halte euch nicht zu sehr fest. Und vielleicht sagt der Partner ja, das gefällt mir voll gut, wie du das machen willst. Ich bin dabei. Zumindest auf der rein praktische Weise ist der Partner dabei und hilft mit. Und du kannst das falsche Studium, du kannst einen falschen Beruf ergreifen und in ein paar Jahren bist du wieder am richtigen Weg. Aber wenn du den falschen Partner heiratest, da hängst du dran. Überleg dir mal, was es bedeutet, einen Partner zu haben, mit dem du nicht beten kannst. Du kannst nicht mit deinem Partner gemeinsam beten. Der Partner wird dir im Weg stehen, wenn du dein Christsein konsequent leben willst. Der Umgang mit Geld wird Streitigkeiten verursachen. Der Partner wird weder für die Kinder Anreiz sein, Jesus nachzufolgen. Die Prioritäten sind komplett anders, ganz konträr. Und der ganz große Punkt, dein Partner wird nicht für dich beten. Er wird nicht für dich beten. Du wirst Dinge tun müssen, die was für dich vollkommene Zeitverschwendung sind. Und du wirst deinen Partner nicht in der Ewigkeit sehen. Und ganz extrem sagt es der Paulus dann in 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Es muss nur in Verbindung mit dem Herrn geschehen. Es ist so arg, was er sagt. Er sagt eigentlich, heirate, wen du willst. Such dir einfach ganz frei mein aus, wen du willst. Gell? Ich will mal dazu hinzufügen, es ist nicht so wichtig. So habe ich es dir gesagt, nicht der Paulus. Wichtig ist nur, dass der Herr das Zentrum der Ehe ist. Alles andere ist, ja, ist schon ganz nett, aber der Herr muss das Zentrum sein. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das gefällt mir. Bevor du jemanden heiratest, der nicht heilig ist, bleib lieber ein heiliger Single. Ich weiß, es klingt hart und du wirst vielleicht sagen, bin verheiratet, gell? Ich rede mal leicht. Aber das ist das, was Gott an dieser Stelle sagt, Malachi 2, Vers 11, da geht es darum. Und er sagt, das ist nicht ein kleiner Mangel, wenn du einen ungläubigen Partner hast, sondern er sagt, das ist abscheulich, eine schreckliche Sache. Es ist eine Entweihung des Heiligtums des Herrn. Im nächsten Vers wird sogar nur extremer. Wer so etwas tut, dem wird Jahwe samt seiner Familie aus den Zelten Jakobs entfernen. Selbst dann, wenn er Jahwe, dem Allmächtigen, Gott ein Opfer bringt. Also ihr seht schon einen wirklich heftigen Text hat. Kennt ihr die Geschichte von Bileam? Bileam. Wisst ihr, was der Bileam für einen, ich sage mal, Berufung gehabt hat? Oder Beruf? Oder seine Spezialität? Er war ein Prophet, genau. Mhm, genau. Und der Bileam, der Bileam war ein professioneller Verflucher. Eines Tages sind die Moabiter, interessant, von der die Ruth kommen, die Moabiter kommen zum Bileam und die bestellen ihm dafür, dass er Israel verflucht. Aber Gott lässt es nicht zu, dass Bileam sie verflucht. Stattdessen muss Bileam, da er die Worte Gottes spricht, das Volk segnen. Und natürlich stört es die Moabiter unheimlich, dass der Bileam jetzt auf einmal Gottes Volk segnet, obwohl er es doch verfluchen sollte. Aber der Bileam war ein gerissener Typ und er hat noch einen Geheimtipp gehabt. Nehmt euch ihre hübschen moabitischen Frauen und schickt sie ihnen zu den Israeliten. Und sie werden einer verfallen und sie werden den Zorn Gottes auf sich ziehen. Und die Geschichte endet so, dass 24.000 Israeliten tot sind. So endet die Geschichte, wo Frauen von anderen Göttern in Israel eingegliedert werden. Wenn du nicht verheiratet bist, aber in einer Beziehung mit einem Partner bist, der was ungläubig ist, dann ist nicht die Lösung, wo ich dir heute sage, reiß dich zusammen, brich die Beziehung ab. Das sage ich dir nicht. Die Antwort ist, du siehst jetzt, wie wichtig es dem Herrn ist. Und ihr seht, der Malachi benutzt wirklich sehr, sehr starke Worte. Genauso wie der Paulus. Du siehst, wie wichtig es dem Herrn ist. Wie wichtig es dem Herrn ist, dass du einen gläubigen Partner hast und keinen Ungläubigen. Gott liebt dich. Und er schenkt dir, dass du Jesus mehr liebst als deine Beziehung zu dem ungläubigen Partner. Falls dir das nicht genug Gründe sind, liest einmal nur mit den Stellen durch. Malachi 2, 11 und 12. Liest deinen ersten Korintherbrief, Kapitel 7 durch. Das ist nicht viel. Frag den Herrn Jesus wegen deiner Beziehung. Er ist nicht dein Feind. Er will dir Freude machen. Er meint es nicht besser mit dir. Er meint es gut mit dir. Der Herr lässt Untreue gegeneinander nicht zu. Er duldet es nicht in seinem Volk. Wir sind sein Volk. Er rottet es aus. Du kannst dir brav dein Opfer bringen und jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und in zwei Hauskreise und Bibelkreise und im Straßeneinsatz am Freitag. Aber wenn du untreu bis dann ist es trotzdem eine Entweihung des Bundes und des Heiligtums. Es wird sogar mit Götzendienst verglichen. Du kannst mit Gott nicht spielen. Vielleicht sagst du, naja, ich habe zwar ein paar Treuebrüche begangen, aber dafür gehe ich ja regelmäßig in den Gottesdienst. Genauso denken ja die Israeliten. Im nächsten Vers. Noch ein zweites muss ich euch vorwerfen. Ihr überflutet den Altar Jahwes mit euren Tränen. Ihr weint und stöhnt, weil ihr eure Opfer nicht mehr beachtet und wohlgefällig annimmt. Ich kann mir das so gut vorstellen. Die Menschen haben Probleme im Alltag. Die Felder, die bekommen zu wenig Regen. Die Schule ist zu schwer. Die Prüfungen zu stressig. Die Arbeitskollegen zu anstrengend. Und der zukünftige Ehepartner, der lässt sie auch nicht blicken. Und dann, Gott, der hört das Flehen nicht. So geht's den Israeliten. Sie flehen. Sie gehen zum Altar Gottes und flehen. Und Gott, der hört ihr Flehen nicht. Ich habe schon gesagt, wir können mit Gott nicht spielen. Und ich erlebe das selbst so in meinem Leben. Ich mache Sachen, von denen ich weiß, dass Gott sie hasst. Zum Beispiel ein Problem, mit dem ich ständig kämpfe, ist, dass ich sehr gern illegale Software aus dem Internet runterlade. Es ist so einfach. Es geht so schnell. Aber das macht meine Beziehung zum Herrn kaputt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich es nicht tue. Aber oft ist es so, ich lade mir illegale Software aus dem Internet und dann gehe ich in den Jugendkreis und verkündige das Wort Gottes und hoffe, dass alle auf die Knie fallen und Busse dann oder was ich weiß. Aber es ist komisch, dass ich weiß, diese Sachen, die was Gott hasst, und dann erwarte, dass er mich ganz reich segnet. Ich will nicht sagen, dass er es nicht kann, gell? Er kann es trotzdem da. Und er tut es immer trotz uns, aber Gott straft Sünde. Du wirst sagen vielleicht, Gott straft meine Sünde nicht. Die Strafe für meine Sünde liegt auf Christus. Und du hast recht, das stimmt vollkommen. Halleluja. Die Strafe für unsere Sünde liegt auf Christus. Er straft uns nicht. Aber Sünde hat trotzdem Folgen in deinem Leben. Und diese Folgen, die gibt dir Gott nicht aus blindem Hass, weil er sich denkt, ich hasse dich und ich gebe dir jetzt Folgen für deine Sünden. Sondern er gibt dir Folgen für deine Sünden, weil er will, dass du zu ihm zurückkommst. Entschuldigung. Er will immer, dass du zu ihm zurückkommst. Immer. Das ist so wie ein Telefon, was bei dir daheim steht und es läutet die ganze Zeit. Und Gott will, dass du abhebst. Es läutet die ganze Zeit, Gott ruft dich dauernd an. Heb ab, red wieder mit ihm. Und was mir da gut gefällt ist, ihr überflutet den Altar Jahwes mit euren Tränen. Buße ist nicht dann echt, wenn man heult. Du kannst so viel heulen, wie du willst. Buße ist dann echt. Entschuldigung, hast du da schon für mich? Mein Auge. Tut mir leid. Ah, super, danke. Danke, die Wolfgang. Entschuldigung. Jetzt geht's wieder. Buße ist nicht dann echt, wenn man viel Tränen spendet. Buße ist dann echt, wenn ich nicht mehr darüber weine, wie schlecht es mir geht, sondern darüber, dass ich schlecht bin. Aber das war hier nicht der Fall. Sie haben nur darüber geheult, dass Gott ihnen nicht mehr gibt. Warum segnet mich Gott nicht endlich? Und gleichzeitig dann sie Gräuel. Aber wie viel Gräuel, das wissen wir jetzt noch gar nicht. Wir haben vorher ein bisschen was gelesen, weil wir sind jetzt bei der zweiten Sache schon. Was für Sünden dann in die Israeliten, dass Gott ihre Flehen nicht mehr erhört? Wie schlimm ist es wirklich? Ihr fragt, warum? Warum erhörst du es nicht mehr? Weil Jahwe als Zeuge gegen dich auftritt. Du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du deinen Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Das tut keiner, in dem du kein Rest vom Verstand bist. So einer würde alles tun, um Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht. Deine Hassscheidung, hat Jahwe, der Gott Israels, gesagt. Er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Darum nehmt euch in Acht und werdet euren Frauen nicht untreu. Und der Text ist sehr, sehr schwierig anzusprechen. Ich finde es ganz wichtig, wieder zu sagen, was der Text nicht sagt. Was er nämlich nicht sagt, ist, dass Gott deine Eltern hasst, wenn sie geschieden sind. Gott hasst sie nicht, weil sie geschieden sind. Der Text sagt auch nicht, dass Gott dich hasst, weil du geschieden bist. Im Gegenteil, er liebt dich. In 2. Timotheus 2, Vers 13, das ist ein ganz bekannter Vers. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott ist Treue, er kann sie nicht verleugnen. Er bleibt treu, auch wenn du untreu bist. Und ich bin mir sicher, dass eine Scheidung, die was da angesprochen ist, zu den schmerzhaftesten Situationen gehört, die was man erleben kann. Ich kann es nicht nachempfinden, ein bisschen kann ich darüber nachdenken, aber das war schon. Und ich glaube, das Letzte, was wir brauchen, ist, dass ich jetzt darauf herumreite, wie schrecklich es ist, wie schrecklich eine Scheidung ist. Aber es ist nur logisch, dass ein Gott, der was unendliche Treue ist, der was Treue ist, dass er Scheidung hast. Es ist nur logisch. Aber das ist nicht sein letztes Wort. Das ist nicht sein letztes Wort. Und ich vergleiche sowas voll gern mit einem Autonavigationssystem. GPS hat jeder im Auto oder fast jeder im Auto. Und man fährt und fährt. Und dann ist eine Ausfahrt rechts. Und man fährt nicht raus. Man holt gerade einen LKW und man schafft es nicht mehr und dann kann man nicht mehr ausfahren. Und das Navi sagt, bitte drehen Sie um. Und man dreht natürlich um, man ist nicht auf der Autobahn, man kann umdrehen. Und dann fährt man weiter, ist wieder am richtigen Weg. Und dann kommt das Nächste. Der Navi sagt, bitte links abbiegen. Aber du denkst dann, ah, da noch nicht, das muss die nächste Straße sein. Ah, und bist schon vorbei, ich hätte da links abbiegen müssen. Und auf einmal sagt das Navi aber nicht, bitte dreh um. Du warst schon drauf und sagt das Navi, bitte dreh um. Und das Navi sagt nicht, dreh um. Das Navi sagt, neue Route. Man fährt weiter. Es gibt keine Möglichkeit umzudrehen. Es geht nicht mehr zurück. Du fährst auf einer Einbahnstraße. Aber du kommst trotzdem mit Gott ans Ziel. Aber wenn du einen sehr schmerzhaften Umweg machen müssen hast, Gott führt dich immer noch zum Ziel. Römer 3, Vers 3. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Nein, Gott bleibt treu, egal wie untreu wir sind. Es ist so schön, die Treue Gottes, die ist unendlich. Und zweimal sagt er in dem Text, hütet euch bei eurem Leib, bei eurem Leben oder Geister, je nach Übersetzung, du werdet auf ganz verschiedene Übersetzungen stoßen, und werdet nicht untreu, das sagt er zweimal. Werdet nicht untreu, hütet euch davor. Und es ist kein Geheimnis, es hat vermutlich jeder von euch schon mal gehört oder die meisten schon mal gehört. Paare, die durch eine Zeit gegangen sind, wo Scheidung im Raum gestanden ist. Und die, was diese Zeit aber überstanden haben, sagen, dass ihre Ehe erfüllter ist als vor dieser Krise. Und dasselbe Prinzip haben wir heute schon gehört. Gott erzieht uns. Gott erzieht uns. Wir gehen öfter durch schwere Zeiten. Und es gibt viele Gründe dafür. Ich habe vorher einen Grund gesagt, ich gehe oft durch schwere Zeiten, weil ich meine illegale Software aus dem Internet lade. Und ein Grund ist auch, warum wir durch diese schweren Zeiten gehen, dass wir nach diesen schweren Zeiten den Herrn noch größer sehen. Dass er noch größer für uns wird. Und ich möchte euch ermutigen, lasst euch von diesem treuen Gott prägen. Die beste Antwort auf seine Treue ist Treue. Nicht, weil der Martin sagt, du musst treu sein. Ich bin der Martin. Nein, weil Gott so wunderbar treu ist, weil er diese Treue in dir auch bewirkt. Er bewirkt diese Treue in dir, wenn du ihm nachfragst. Geh mit ihm an der Hand. Geh mit ihm an der Hand nach Hause. Geh nicht mit guten Vorsätzen, ich will treuer sein nach Hause. Geh mit ihm an der Hand nach Hause. Und ich versuche jetzt ein Experiment. Die Predigt dauert nur 5 Minuten, dann ist 11 Uhr. Und in den 5 Minuten, in den Predigt nicht mehr ich, sondern du. Das Experiment, wie gesagt. Und du kannst jetzt rauskommen und uns bereichern. Es geht nicht darum, dass wir jetzt der Predigt noch Besprechung haben. Es geht darum, dass du, wenn du schon lange Christ bist, wir haben ja ein kompliziertes Thema gehabt, ein großes Thema, und du schon lange Christ bist, dann komm raus und erzähl uns was du zu diesem Thema hinzuzufügen hast. Erzähl uns was aus deiner Erfahrung. Wenn du ein junger Christ bist, Dann ermutige dich, komm raus. Was für Erfahrungen hast du mit dem heutigen Thema? Sag uns was dazu. Ermutige uns, indem wir sagen, wie junge Christen konsequent mit Herrn unterwegs sind. Vielleicht siehst du ja schon auf brennenden Kohlen und denkst, Mann, das würde ich so gerne hinzufügen zu dem, was er sagt. Dann komm bitte raus und sag uns das. Bitte. Wir haben nur 5 Minuten und mache ermutigen, traut euch. Seid mutig.
Und zwar, ich weiß nicht, ob ich lang Christ bin und jetzt komme ich mir darauf an, wenn man sie vergleicht, aber ich kann nur sagen, Gott ist treu. Das habe ich erlebt. Das wolltest du hören, oder?
Ja, ich habe die Treue Gottes schon relativ oft erlebt und ich habe auch erlebt, dass Gott treu ist, wenn ich untreu bin. Ich habe kurz nach meiner Bekehrung bin ich zurück in die Welt und habe wieder ohne Gott gelebt, 2 Jahre lang, und habe mir gedacht, ja, Gott ist nicht mehr da, ich habe ihn nicht mehr gespürt, die Beziehung war einfach weg. Aber Gott ist mir nachgegangen und er war die ganzen 2 Jahre, wo ich ohne ihn gelebt habe, da, und er hat mich auch wieder zu ihm zurückgeholt auf wirklich wunderbare Weise, und da habe ich seine Treue erlebt.
Ja, also bei mir war das also, ich war noch ziemlich jung und habe aber eigentlich Gott schon gekannt und habe aber trotzdem auf ihn nicht gehorcht und habe dann eine Beziehung begonnen, auch mit einem Burschen, eben, das ist eben mein Mann jetzt, der gar nicht gläubig war und das gar nicht gewusst hat, und das war mir eigentlich ganz egal. Und wir haben dann auch relativ schnell eine Krise gekriegt, unseren Sohn, der jetzt schon 23 ist, und ich habe dann mich in der Zeit wirklich ganz zum Herrn bekehrt, also so richtig ihn gefunden, und mein Mann bis voriges Jahr nicht. Und ich muss sagen, es war oft eine schwierige Zeit, gerade auch, wie du sagst, das ist, also ich bin wirklich durch Umwege gegangen, und es ist schwierig, die Kinder zu erziehen, so wie du das sagst, weil man weiß eigentlich, wie es gehört, und der Ehepartner, der geht neben mir, das ist wirklich schwer. Aber ich habe immer gespürt, den langen Weg, was ich gegangen bin, dass eben Gott mit mir geht, und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht getragen war. Und er ist wirklich immer treu an meiner Seite gegangen, und mein Mann, der hat uns einfach auch so geliebt, dass er das alles ausgehalten hat mit dem Glauben, obwohl er schon auch, er hat mir es nachher gesagt, oft mit an Scheidung gedacht hat, weil er das einfach nicht so ausgehalten hat. Aber der Herr ist treu, und schließlich hat er auch einen Weg gefunden, wie er das Herz von meinem Mann berührt. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Also es ist einfach jetzt so wunderbar, den Weg gemeinsam mit Gott zu gehen. Aber es sind Umwege. Es ging halt anders leichter. Und ich darf wirklich auch alle Jugendlichen ermutigen, dass sie einen Partner aussuchen, der schon den Weg mit Gott geht, weil man sie wirklich viel erspart.
Bei mir war das so, dass ich immer gesagt habe, Gott, ich will wirklich nur einen Partner, der dich auch kennt. Anders möchte ich nicht leben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ziemlich lange Single war und auch schon damit abgeschlossen hatte fast und gesagt habe, okay, dann werde ich halt nicht heiraten und keine Familie haben, obwohl ich immer Kinder wollte. Und Gott ist treu, und jetzt habe ich einen Mann, der ihn kennt, und bekomme ein Baby. Und ich musste zwar lange warten, aber Gott ist treu.
Also ich habe jetzt keine Beziehungsgeschichte. Es ist der Tag der Wahlen, und da heißt es ja, Kreuzchen zu machen. Ne? Und mir ist das Bild so gekommen, Jesus hat über unser Leben ein Plus gesetzt. Und wenn wir Jesus in unser Leben hineinnehmen, dann wird aus dem Plus wieder ein Mahlzeichen. Er multipliziert unsere Lebensqualität. Überhaupt unser Leben. Das ist wunderbar. Also egal, was ihr heute wollt, es ist nicht egal, was ihr wollt, aber denkt dran, Jesus hat schon längst ein Plus, ein Kreuzchen über unser Leben gesetzt. Und wir wollen das Kreuz nicht kippen, aber er hat es, er macht es dann ein Mahlzeichen. Und das gilt auch für Beziehungen, für Ehen oder auch nicht Also einfach fürs Leben. Danke, Martin.
So, letzte Chance. Wenn du noch überlegst. Ansonsten, danke Martin mal für die Predigt und dass Gott durch dich zu uns gesprochen hat. Und ich finde es einfach bereichernd, auch wenn auch die Gemeinde aktiv mit dazu beiträgt und einfach aus dem Leben mit erzählt, auch zu diesem Thema.